Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich möchte heute eine Predigt halten, in der ich versuche, die Botschaft des Buches Esra und Nehemia, die ja ein Buch bilden, ursprünglich zusammenzufassen, als Abschluss dieser Predigtreihe. Und deshalb werde ich nicht einen Bibeltext am Anfang vorlesen, sondern immer wieder bei der Predigt verschiedene Abschnitte. Wir haben ja schon in der Lesung heute Nehemia Kapitel 8 gehört. Wenn wir uns so in die Welt schauen, wir haben uns gerade gestern Abend zum Besuch, die Marcias bei uns wieder unterhalten über die Welt, irgendwann sind wir dann drauf gekommen, ja, diese Welt spielt verrückt. Politiker und Diktatoren, aber auch die Konzerne und die Banken, die können scheinbar machen, was sie wollen. Und wenn die Kirchen ihre Stimme erheben, dann höchstens noch so Themen wie Umweltschutz oder Flüchtlinge. Und selbst da hören sie, werden kaum gehört. Welche Rolle spielt die Gemeinde Gottes in der Welt? Kann sie etwas bewirken? Oder ist die Kirche heutzutage nicht doch schon unsichtbar, unwirksam geworden? Mal ganz konkret gefragt, würde es einen Unterschied für Osnabrück machen, wenn es die bekannte evangelische Gemeinde nicht mehr gäbe? Findet das, was wir denken, fordern, vielleicht auch tun, irgendeinen nennenswerten Niederschlag in unserer Stadt? Können wir mit unserer kleinen Kraft, und wir sind heute wirklich sehr wenige, und wir sehen, wie klein wir sind, können wir da was erreichen? Oder noch weiter gefragt, können wir selber treu bleiben bei all diesen Anfechtungen, die auf uns einströmen? Oder werden wir nicht früher oder später doch untergehen durch die Bedrängnis von außen, vielleicht aber auch durch die Spaltung, durch den Streit von innen, durch unsere eigenen Sünden? In den Büchern Esra und Nehemia finden wir eine tröstende und zugleich herausfordernde Antwort auf diese Frage. Das Buch Esra setzt in einer Zeit an, als das babylonische Reich zerfallen war und die Perser an die Macht kamen. Und das Volk Israel, was für uns Bibelleser meistens so das zentrale Volk ist, so der Mittelpunkt der Welt förmlich, das spielte keinesfalls den Mittelpunkt. Das bildete nicht den Mittelpunkt. Zwar hatte Gott seinem Volk ein Stück Land gegeben, was von sehr großer geostrategischer Bedeutung war, aber in dieser Zeit, in der dieses Buch spielte, war das Volk Israel schon lange deportiert worden. Und ihr Exil, in dem sie nun waren, die Zerstreuung, in der sie lebten, das war das angekündigte Gericht über das Volk Gottes, ja, über die Sünden des Volkes. Jeremia hat es unter anderem so verheißen, Jeremia 25, 11. Und dieses ganze Land soll zu Trümmerhaufen, zu einer Wüste werden. Und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Und dann an dem Punkt, wo die Mächte der Welt sich wieder neu verschoben, wo das babylonische Reich zusammenfiel, wo ein neues Reich hochkam, wo sich viele Mächte stritten, an dem Punkt, wo die ganze Welt wieder aus den Fugen geraten war und das Volk Gottes wahrscheinlich dachte, das war's jetzt sind wir ganz in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. An diesem Punkt schlug Gott ein neues Kapitel seiner Heilsgeschichte auf. Und so wie er das Volk schon einmal aus Ägypten befreit hatte und überhaupt zu einem Volk firmte, so würde er es nun erneut befreien und wieder in das verheißene Land führen. Genauso hatte er es verheißen. Nochmal Jesaja 29, Vers 10. Für wahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Und die Bücher Esra und Nehemia, die berichten uns über die Erfüllung dieser Verheißung. Sie berichten uns über die Rückkehr eines Überrestes des Volkes nach Juda, über den Aufbau des Tempels und der Stadt Jerusalem und den Aufbau einer wieder funktionierenden Gesellschaft. Aber es geht nicht nur darum, wie Gott sein Volk in das Land Juda zurückführt und wiederherstellt. Sondern es geht vor allem darum, wie Gott sein Volk zurück in die Gemeinschaft mit sich selber führte. Ja, nicht nur die äußerliche Erneuerung, sondern die innerliche, die geistliche Erneuerung. Das ist das Thema dieser Bücher. Und ich habe diese Predigt und diese Bücher überschrieben mit dem Thema Gott erneuert sein Volk. Ursprünglich, das habe ich schon öfters gesagt, waren Esra und Nehemia ein Buch. In der hebräischen Bibel ist es ein Buch. Und diese berichteten Ereignisse, die erstrecken sich über ein ganzes Jahrhundert in diesen Büchern. Manche Forscher vermuten, dass Esra der Autor ist, andere gehen von einem unbekannten Chronisten aus, der vielleicht auch die Chronikbücher geschrieben hat, 1 und 2, denn interessanterweise beginnt das Buch Esra fast mit denselben Worten wie 2. Chronik aufhört, mit dem Erlass des Königs Kyros, also mit dem neuen mächtigsten Mann der Welt, dem Perserkönig Kyros aus dem Jahr 538 vor Christus. Und ich lese uns jetzt die ersten Verse noch einmal vor. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt ruhig mit auf. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, sodass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machte und sagen ließ, so spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. Und damit kommen wir zum ersten Punkt, Rückkehr. Und ich hätte diesen Punkt auch Erweckung nennen können. Erweckung. Die Erneuerung, die Erweckung, ja, des Volkes, die beginnt mit seiner Rückkehr nach Juda. Und die Geschichtsbücher, die lehren uns, wie Kyros die Deportationspolitik der babylonischen Könige rückgängig machte. Und wie er auch den Völkern erlaubte, ihre Tempel und Heiligtümer wieder aufzubauen. Und natürlich lehren uns die Geschichtsbücher, dass das politisches Kalkül war. Aber war es eben nur diese Taktik? Die ersten Verse des Buches Esra, wir haben es gehört, sie geben uns einen entscheidenden Blick hinter die Kulissen der damaligen Weltpolitik. Wer stand hinter dem königlichen Edikt? War es tatsächlich Kyros, der weltoffene Herrscher, mit seiner neuen, humanen, menschenwürdigen Politik? Nein, es war Gott, der Herr. Ja, was steht da? Damit das Wort des Herrn erfüllt würde. Und dann steht, da erweckte der Geist, der Herr, den Geist des Kyros. Und Kyros berichtet dann davon, wie er im Auftrag Gottes handelt. Also so wie Nebukadnezar einst das Gerichtswerkzeug Gottes war, so sollte Kyros der von Gott bestimmte Befreier sein. Genauso hat es Gott verheißen. Er hat sogar den Namen des Kyros verheißen, hunderte Jahre vorher durch den Propheten Jesaja. Wir sehen daran, Gott ist der wahre Herrscher über alle Reiche und Könige. Auch die Mächtigsten der Welt müssen Gott dienen. Er herrscht souverän über jeden einzelnen Menschen. Und das wird dann nicht nur eben an den Kyros und auch an seinen Nachfolgern deutlich, die auch Gott dienen müssen, dem Volk helfen müssen, sondern das wird auch an den Heimkehrern deutlich. Wir lesen dann Vers 5 weiter. Da machten sich die Familienhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, um hinaufzuziehen und um das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Also wer ist aufgebrochen? Das ganze Volk jubelt, jetzt können wir endlich wieder nach Hause, super, endlich ist der Weg frei. Nein, die sind eigentlich alle dort geblieben, die haben sich ja eingelebt. Die haben endlich sich wieder etabliert. Wer ist aufgebrochen, wer hat sich auf den beschwerlichen Weg gemacht, um in diese Ruinenstadt zu gehen? Das waren nur die, dessen Geist Gott erweckt hat. Wenn Gott in seiner souveränen Gnade nicht diese Erweckung geschenkt hätte, wenn er nicht die Menschen zu dieser Rückkehr, zu dieser Umkehr geführt hätte, dann wären sie nicht umgekehrt. Und wenn Gott nicht seine schützende Hand über sie gehalten hätte, so wie wir es dann in Esra 7 und 8 lesen, immer wieder von dieser guten Hand Gottes, dann wären sie nie angekommen. Und so ist es bis heute. Wenn Gott nicht die Menschenherzen anrührt und zur Umkehr führt, dann werden die Menschen in dieser Welt bleiben. Sie werden nicht zu Gott umkehren. Wie ist unsere Reaktion oder wie sollte unsere Reaktion auf diese Souveränität Gottes, auf diese Botschaft sein? Wir können das sehen an Esra und Nehemia, an diesen beiden Hauptcharakteren im Buch. Ihre erste Reaktion auf die Souveränität Gottes und auf seine Treue war Fasten und Beten. Dieses ganze Buch ist durchzogen von den Gebeten von Esra und Nehemia. Sie fasteten, sie beteten, sie bekannten ihnen ihre Abhängigkeit. Sie baten um Vergebung ihrer Schuld. Und dann gingen sie mit mutigen Bitten zu Gott. Sie baten wirklich um riesengroße Dinge, weil sie wussten, Gott ist souverän, er kann das alles machen. Er ist der Herr. Und wisst ihr, wir müssen uns fragen, warum wir so wenig beten, wenn wir an diesen Gott, an diesen souveränen Gott glauben. Warum beten wir so wenig? Gott sorgt aus Treue und durch seine Souveränität, dass sein Volk wieder in das verheißene Land zurückkam. Genauso wie er es verheißen hat. Aber wisst ihr, das war ja erst der erste Schritt. Diese Rückkehr war erst der erste Schritt. Es ging nämlich nicht einfach nur darum, dass das Volk Gottes wieder in seine angestammten Besitztümer kommen und dort so ein Stück mehr Freiheit genießen konnte. Es ging darum, was steht in dem Edikt? Was war der Auftrag? Das Haus Gottes zu bauen. Er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn. Das war der Auftrag. Und der Großteil des Buches Esra wird sich dann allein um dieses Thema drehen. Warum war das so wichtig? Das Volk wurde von Gott aufgefordert und auch ausgerüstet, wieder den Ort aufzubauen, der im Besonderen für die Gemeinschaft mit Gott stand. Denn der Tempel, das Haus Gottes, das war der Ort, wo Vergebung der Sünden stattfand. Wo das aus dem Weg geräumt werden konnte, was Gott und Mensch trennte. Der Tempel war der Ort der Anbetung, wo man wirklich vor Gott treten konnte und wieder mit Gott zusammenkommen konnte. Also dieser Auftrag, den Tempel aufzubauen, das war keine extra Belastung für die Heimkehrer, die sich vielleicht hätten lieber erstmal um ihre eigenen Häuser gekümmert. Sondern das war ein Zeichen der Treue Gottes. Er wollte wieder bei seinem Volk Wohnung nehmen. Das war die Botschaft dahinter. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Also wenn Gott sein Volk erneuert, dann bedeutet das zuerst und zuletzt, dass er sie in die Gemeinschaft zu sich führt. Dass er die Gemeinschaft zwischen sich und seinem Volk erneuert. Das ist das Ziel, das ist der Kern der Botschaft dieser Bücher. Gott führte sein Volk wieder in ihr Land zurück, aber das eigentliche Ziel war, dass sie zurück zu Gott kamen. Und so lesen wir, dass die Rückkehrer als erstes den Altar aufbauten. Sie kam an und das wirklich das allererste war, den Altar aufbauen. Gott Opfer bringen. Dankopfer, Sündopfer. Und danach begann sie den Aufbau des Tempels und dann den Aufbau der Stadt, die Restauration der ganzen Stadt. Ich habe den zweiten Punkt Restauration genannt. Wir könnten es aber auch nennen Gemeindebau. Ja, nach der Erweckung folgt der Gemeindebau. Und wieder in diesem Teil sind diese beiden Themen miteinander verbunden. Ja? Das Thema der Rückkehr ins Land und der Rückkehr zu Gott. Der Aufbau des Landes und der Aufbau der Gemeinschaft mit Gott. Es ist zum einen wunderbar zu lesen, wie Gott alles Nötige für den Wiederaufbau bereitstellt. Das beginnt schon vor dem Aufbruch der Heimkehr. Sie waren noch gar nicht dort, da gibt ihnen Gott schon was in die Hand, abgezählt in die Hände dieses Sesbazar und des Zerubabel. Sie bekommen 5400 goldene und silberne Geräte, nämlich die Geräte des Tempels, die damals Nebukadnezar mitgenommen hat. Und das ist ein Wunder. Das war eine Beute, eine Kriegsbeute, die all diese Kriegswirren überlebt hat, die den ganzen Zusammenfall des Reiches, des Babylonischen Reiches überlebt hat, die jetzt immer noch da war und die jetzt wieder zurückgegeben wurde, obwohl die letzten Könige im Babylonischen Reich eine totale Misswirtschaft getrieben haben, die haben das Reich zugrunde gerichtet. Sie haben in Saus und Aus gelebt. Aber was wurde erhalten? Der Tempelschatz. Und der wird jetzt wieder dem Volk zurückgegeben. Und dann noch die zweite Gruppe, die unter Esra kam. Das lesen wir in Kapitel 7 und 8. Sie bekamen silberne Gefäße und darüber hinaus silberne und goldene Gefäße und darüber hinaus so viel Silber und Gold, dass es bis an die Tonnen ging, die sie mitschleppen mussten. Und das alles für den Tempel, für den Opferdienst im Tempel. Und nicht nur das, Gott machte die nachfolgenden persischen Könige Darius und Artaxerxes den Juden wohlgesonnen. Sie mussten die Juden unterstützen mit Briefen, mit Genehmigungen, mit Geboten, mit Gesetzen, ja sogar mit Baumaterialien und Steuergeldern für den Aufbau des Tempels und später auch für die Stadtmauer. Aber es war nicht nur so, dass Gott sozusagen alles bereitstellte und alles machte, sondern er nahm natürlich sein Volk auch in die Pflicht. Es geschah nicht alles so von Zauberhand. Sein souveränes Heilshandeln bedeutete nicht, dass das Volk keine Verantwortung trug. Dass man sich so zurücklehnen konnte und sagen konnte, wir glauben an einen souveränen Gott, der wird es schon machen. Nein, das Gegenteil war der Fall. Die Rückkehrer mussten von Anfang an große Opfer bringen. Sie ließen fast alles zurück und fingen in Juda neu an. Vor ihnen lag ein riesiger Trümmerhaufen, eine Ruinenstadt. Und um sie herum lebten fremde Völker, die in der Zwischenzeit eben dort angesiedelt wurden. Und die waren ihnen natürlich feindlich gesinnt. Da kamen jetzt irgendwelche neuen Leute, die sich hier breit machten, die eine Stadt aufbauen wollten, die wieder zu einer Konkurrenz, zu einer politischen, zu einer wirtschaftlichen Konkurrenz wurde für die anderen Städte der Gegend. Die Bedrohung durch die Feinde, die im wiedererstarkenden Jerusalem eine wirtschaftliche und politische Konkurrenz sahen, die wurde so groß, dass sie nicht nur Seite an Seite die Stadt aufbauen, sondern dass sie auch Seite an Seite bereit sein mussten, mit dem Schwert füreinander zu kämpfen. Schlagt auf Nehemia 4, Vers 8, da lesen wir das, wie krass dieser Aufbau war. Da sich der Widerstand zuspitzte, da schreibt dann Nehemia 4, Vers 8, und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zu den übrigen Volk: Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den großen und furchtgebietenden Herrn. Also denkt daran, wir haben einen souveränen Gott. Und was ist die Antwort? Kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und von jenem Tag an geschah es, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeitete, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bogen und Brustpanzern bewaffnet war. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda, das an der Mauer baute. Und die Lastträger, die Aufruhen verrichteten, mit der einen Hand die Arbeit, während sie mit der anderen die Waffe hielten. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert an die Seite gegürtet und baute so. Wenn Gott deinen Geist erweckt, dann wirst du nicht passiv, sondern aktiv. Dann nimmt er dich in Verantwortung und dann ist deine ganze Hingabe und dein voller Einsatz gefordert. Gott baut seine Gemeinde nicht irgendwie durch Zauberhand, sondern durch dich und mich. Und wir sehen das wunderbar an Esra und Nehemia, diesen beiden Helden dieser Bücher. Sie haben sich eben nicht lässig zurückgelehnt und Gott zugeschaut, voller Vertrauen, wie Gott das alles macht. Nein, sie haben, weil sie an Gott glaubten, gebetet, gefastet und dann haben sie sich auf den Weg gemacht, dann haben sie die Ärmel hochgekrempelt und dann haben sie gearbeitet und gedient. Und je größer der Widerstand wurde, desto deutlicher haben sie sich Gott anbefohlen und desto treuer standen sie dann fest. Aber natürlich stellt sich hier uns auch eine Frage. Wenn das Buch Esra und Nehemia durchgängig Gottes Souveränität und Treue betonen, das ist wirklich eines der Hauptthemen, warum müssen wir dann ebenso durchgängig von Rückschlägen, Angriffen und Problemen lesen? Dass da mal was passiert, okay, aber man denkt, das ganze Buch ist eigentlich nur voller Kampf. Ja, kurz nach der Grundsteinlegung des Tempels, was passierte da? Da pausierte der Bau für 16 Jahre. Da passierte nichts mehr. Die Feinde bewirkten durch ihre Intrigen einen Baustopp von ganz oben. Und wenn wir dann erst zum Mauerbau kommen, dann sehen wir, da folgt ein Angriff dem nächsten. Einer war schlimmer als der andere. Es ging bis zu den schlimmsten Verleumdungen und Intrigen, bis zur militärischen Bedrohung und geplanten Mordanschlägen gegen Nehemia. Also die Geschichte des Wiederaufbaus von Jerusalem, das war mehr oder weniger eine Geschichte des Kampfes. Wir würden uns Gottes souveränes Heilshandeln vielleicht ein bisschen anders vorstellen. Rein menschlich, politisch, wirtschaftlich war diese Opposition und dieser Kampf zu erwarten. Aber ist Gott nun souverän oder nicht? Ist er nun für sein Volk? Oder lässt er sein Volk dann doch wieder so ein bisschen zappeln? Ist Gott treu oder ist er willkürlich? Bedeutet Erneuerung, die Gott schenkt, letztlich nur, dass er so den ersten Anstoß gibt, dass er so eine Erweckung schenkt und dann muss das Volk Gottes, dann muss die Gemeinde sich wieder selbst behaupten, muss sie sich selbst durchschlagen. Genauso ist es für uns jeden persönlich. Bedeutet es, dass wir sozusagen von Gott erweckt werden, dass wir Christus erkennen können, aber dass wir dann auf uns allein gestellt sind? Nun, es ist nicht so. Ich möchte uns drei Antworten geben, warum dieser Kampf, diese Bedrängnis, diese Not wichtig war, warum Gott sie zugelassen hat und gebraucht hat. Die erste Antwort lautet, gerade durch diese Bedrängnisse hat er seine Souveränität und Treue zu seinem Volk in der Welt umso deutlicher gemacht. Denn die Feinde kämpften mit aller Macht gegen ihn und sein Volk. Sie sind wirklich bis ans Äußerste gegangen, um diesen Aufbau zu verhindern. Aber sie konnten es doch nicht schaffen. Wenn alles ohne Zwischenfälle glatt gelaufen wäre, das Volk hätte nur allzu schnell auf seine eigene Kraft vertraut. Aber gerade durch diese Zwischenfälle und dass Gott dahin durchgetragen hatte, da wurde den Feinden deutlich, oh, hier ist wirklich ein Gott, der seine Hand schützend über sie hält. Und da wurde dem Volk das auch deutlich und es wurde ihr Glauben gestärkt. Und damit zur zweiten Antwort. Gott möchte, dass sein Volk ihn auf seine Treue und Liebe ebenfalls mit Treue und Liebe antwortet. Und die Treue des Volkes wird geläutert, gefördert. Eben nicht dadurch, dass alles immer glatt läuft, sondern durch Not und Bedrängnis. Gerade in der Not lernen wir, auf Gott zu vertrauen. Gerade da wachsen wir im Glauben. Das war so schön auf der Josia-Konferenz. Der Heiner Strebel wurde gefragt bei seiner Frage- und Antwortrunde, wie er zum Glauben gekommen ist. Ich selber habe ihn gefragt, ich habe die Frage- und Antwortrunde geleitet. Und dann erzählte er so seine Glaubensgeschichte. Ja, irgendwann hat er so den ersten Schritt getan, er hat das gemerkt, aber dann mit 9 Jahren und dann mit 14 und dann mit 30 ist nochmal was passiert. Und dann sagte er so, ja, und alle, ja, das ist also immer so schrittweise, du bist immer nach oben, immer weiter im Glauben gewachsen. Und er sagte, ja, ja, aber immer nur durch die Krise. Immer nur durch die Krisen. So wirkt Gott, so formt Gott in uns, so fördert Gott in uns den Glauben. Wir sehen das hier in den Büchern Esra und Nehemia. Gott stellte eben nicht nur die Stadt äußerlich wieder her, sondern er stärkte die Gemeinschaft zwischen dem Volk und sich. Und das geschah vor allem durch diese Bedrängnisse. Da wurde das Volk zu ihm gedrängt. Und damit kommen wir zu einem dritten Grund, warum diese Bedrängnisse nötig waren, nämlich Gott stärkte die Gemeinschaft des Volkes untereinander. Die Rückkehrer wuchsen erst wieder zu einem einigen Volk zusammen. Ein Volk, welches sich von den heidnischen Völkern abgrenzte. Ein Volk, welches wirklich ein Zeugnis für Gott in der Welt wurde und welches Gott mit Freuden diente. Und so baut eben Christus seine Gemeinde bis heute. Er hat alle Macht, sagt Christus. Er ist bei uns bis ans Ende der Tage. Aber er nimmt uns in Verantwortung und erläutert und stärkt unseren Glauben durch Anfechtung und Herausforderung, sodass wir dann mit verbissenen und finsteren Mienen ihn nachfolgen. Komme, was da wolle. Nein, so steht es eben nicht, sondern was steht hier? Was ist ein Schlagwort, ein Schlüsselwort in den Büchern, trotz in diesen ganzen Kämpfen? Das Wort Freude. Esra 6, Vers 15. Sie vollendeten aber dieses Haus am dritten Tag des Monats Adar, das war im sechsten Jahr der Regierung des Königs Darius, und die Kinder Israels, die Priester, die Leviten und der Überrest der Kinder der Gefangenschaft feierten die Einweihung dieses Hauses Gottes mit Freuden. Oder dann Vers 22, denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht. Oder Nehemia, Kapitel 12, Vers 43. Und an jenem Tag, das war der Tag der Einweihung der Stadtmauer, da brachte man große Opfer dar und war fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude bereitet. Und auch die Frauen und Kinder freuten sich. Und man hörte die Freude Jerusalems weithin. Zu jener Zeit wurden Männer über die Vorratskammern eingesetzt, die zur Aufbewahrung der Hebopfer und der Erstlinge und der Zehnten dienten, damit sie darin von den Äckern der Städte die gesetzlichen Abgaben für die Priester und Leviten sammeln sollten. Denn Juda hatte Freude an den Priestern, an den Leviten und an die in dem Dienst standen. Sie hatten Freude daran, ihre Abgaben zu geben, den Gottesdienst zu ermöglichen. Ja, was war das für eine herrliche und innige Gemeinschaft? Was war das für eine besondere Zeit, diese Aufbauzeit, diese Pionierzeit? Und wir denken vielleicht auch an solche Zeiten in unserem Leben oder in unserer Gemeinde. Solche Aufbruchzeiten, wo Gott uns hindurchdringt durch die Not und durch die Herausforderung, und dann merken wir, Gott ist treu und wir freuen uns. Und so war das hier. Immer wieder. Aber immer wieder nur für eine kurze Zeit. Tatsache ist, dass wir nach jedem neuen Schritt in diesen Büchern, nach jedem neuen Bauabschnitt, nach jedem freudigen, leidenschaftlichen Projektanfang von was lesen müssen? Von Mutlosigkeit, Untreue und Abfall. Ja, es ist viel von Freude die Rede, aber es ist eigentlich fast noch mehr von Untreue die Rede. Es ist sogar so, dass je mehr die Stadt äußerlich wiederhergestellt wurde, desto größer wurde die Untreue. Dieser Tempelbau, ja, der Tempelkult wurde gelegt, danach kamen die Feinde mit ihren Intrigen, Mutlosigkeit machte sich breit, der Tempelbau stoppte. Oder dann bei der Stadtmauer, ja, die war wichtig, um endlich sich vor den Feinden zu schützen, um endlich eine gewisse Abgrenzung und einen Schutz zu schaffen. Was machten einige? Sie kollaborierten mit den Feinden. Und sie nutzten die wirtschaftliche Notsituation ihrer eigenen Mitbevölkerung aus in dieser Zeit des harten Aufbaus. Sie nutzten sie so sehr aus, bis hin zur Sklaverei, dass sie ihre eigenen Volksgenossen versklavten. Und dann lesen wir davon, dass sie eben nicht mehr die Abgaben für die Leviten und Priester brachten, dass der Gottesdienst und der Kult, der Opferdienst nicht mehr vollzogen werden konnten. Ja, wir müssen davon lesen, dass die Leviten, die dafür zuständig waren, vor Armut und Hunger den Tempel verlassen mussten. Der Sabbat wurde nicht mehr eingehalten. Im Gegenteil, was haben die gemacht am Sabbat? Sie haben gekauft und verkauft. Und dann immer wieder dieses Problem der Mischehen. Ja, wir hatten das einige Male in den Büchern. Es kommt immer wieder vor, dass sie sich mit den Völkern da verbanden. Natürlich ging es in diesen Mischehen um gewinnbringende Allianzen mit den Völkern. Aber was bewirken diese Mischehen? Sie verbirgten eine Vermischung des Glaubens. Sie führten das Volk zum Götzendienst. So ging die Geschichte des Volkes Israels los, als die Geschichte bergab ging. Das war der Anfang vom Ende. Deshalb mussten sie letztendlich ins Exil. Und kurz nach dem Exil fingen sie wieder damit an. Und deshalb dieses Problem und deshalb immer wieder dieses Vehement. Das geht nicht. Wir müssen diese Ebenen auseinanderbringen. Letztendlich war dem Volk Gottes dann immer wieder die irdische Lebensverbesserung viel wichtiger als eine tiefere Gemeinschaft mit Gott. Götzendienst ist das. Dass ich hier mehr Macht habe, hier mehr Reichtum habe, dass es mir hier besser geht, das ist mir wichtiger als eine tiefere Gemeinschaft mit Gott. Äußerlich war das Volk erneuert, innerlich tobte ein Kampf. Habgier, Machtstreben, sexuelle Begierden, die Götzen der Welt, die wurden angebetet. Und Gott wurde wieder vergessen. Die wiederhergestellte Stadt, sozusagen das äußerliche Mahnmal der Macht und Treue Gottes. Es reichte nicht aus, um das Volk dauerhaft mit Gott zu verbinden. Um die Gemeinschaft des Volkes mit Gott dauerhaft herzustellen. Was tat Gott in dieser Situation? Muss man sich mal vorstellen, wenn man sich mal versucht, in Gott rein zu versetzen. Was er mit diesem Volk durch hat, wie er sie wieder zurückgeführt hat, wie er alle Hebel in der Geschichte leitet, damit diese Stadt und dieses Volk wieder aufgebaut wird. Und das Volk, was macht es? Es kehrt sich wieder ab von ihm. Was macht Gott? Übt er sie jetzt erneut der Sünde hin und im Gericht preis? Gott sei Dank nicht. Er ließ sein Volk nicht fallen. Nein, er erfüllte seine Verheißung. Und zwar seine ganze Verheißung. Und die Verheißung war eben nicht nur, dass ihr zurück ins Land kommt, sondern die Verheißung war, dass ihr zurück zu mir kommt. Und so schenkte Gott immer wieder Reformationen, immer wieder neue Erneuerungen. Er hörte nicht auf, sein Volk umzukehren und zu sich zu führen, auch wenn das Volk immer wieder ausscherte, immer wieder in die Welt zurück wollte. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Reformation. Und wie machte Gott nun diese Reformation? Wie wirkte er das? Er schickte ihnen Männer, die treu und gottesfürchtig waren. Er schickte ihnen Reformatoren. Wir lesen da zum Beispiel von Haggai und Zacharia, das waren Propheten, oder eben von Esra und Nehemia. Ja, und wie bewirkten diese Reformatoren die Reformationen, die nötig waren? Sicherlich durch ihr Vorbild, durch ihre Demut, durch ihre vielen Gebete, aber vor allem durch das Wort Gottes, welches sie verkündigen. Esra Kapitel 6, Vers 14. Da lesen wir das, wie der Tempelbau endlich abgeschlossen wird. Da steht, und die Ältesten der Juden bauten weiter. Und es gelang ihnen durch, was? Durch die Weissagung der Propheten Haggai und Zacharia, des Sohnes Idos. Durch die Verkündigung des Wortes Gottes wurde der Tempelbau wieder vorangetrieben und abgeschlossen. Und was lesen wir dann über Esra? Kapitel Esra 7, Vers 10, da steht, denn Esra hatte sein Gesetz, sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Und dann lesen wir davon, wie Esra nach Jerusalem kam und die erste Reaktion auf seine Ankunft, auf sein Wirken war was? Buße. Buße über diese Mischung und Absonderung. Aber am deutlichsten wird dieser Zusammenhang, diese Reformation, die nur durch das Wort Gottes gewirkt wird, im Nehemia Kapitel 8 bis 10. Wenn ihr euch erinnert, diese Kapitel unterbrechen die fortlaufende Erzählung. Wir haben jetzt im ganzen Buch Nehemia den Aufbau der Stadtmauer, dann wird gesagt, jetzt ist sie fertig, dann lesen wir, wie begonnen wird, diese Stadt wirklich wieder systematisch wieder zu besiedeln und dann auf einmal gibt es einen Einschub. Von diesen Kapiteln 8 bis 10, dieser Einschub beinhaltet die Lesung des Gesetzes und die Reaktion des Volkes darauf, eben diese Reformation. Und danach geht es wieder fließend weiter, die vollständige Besiedlung der Stadt und die Einweihung der Stadtmauer. Es ist sehr deutlich, dass es hier einen Einschub gibt und die deutliche Botschaft darin ist, wahre Erneuerung braucht mehr als äußere Erneuerung, äußerer Wiederaufbau. Das reicht eben nicht aus, um Gott mit seinem Volk auf Dauer zu verbinden. Ja, die Stadtmauer, die ihr fertig gebaut habt und die jetzt hier eingeweiht wird, das ist es nicht. Sondern diese Kapitel dazwischen, die Verkündigung des Wortes, das ist wichtig. Wir haben das in der Lesung gehört, dieses Kapitel 8. Und es ist interessant. Am Anfang des Buches, Esra, Nehemia, da stand der Tempel und die Opfer im Vordergrund. Wenn wir das Kapitel 2 und 3, oder ich glaube 2 lesen, dann lesen wir von Opfern, 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 Opfern. Ganz wichtig. Aber in Nehemia Kapitel 8, da wird der Tempel noch nicht einmal erwähnt. Sie trafen sich auf einem öffentlichen Platz. Und da wird extra dadurch deutlich gemacht, was jetzt das Entscheidende ist, ist die Verkündigung, die Predigt. Der Tempel war wohl das Zeichen, das äußerliche Zeichen dafür, dass Gott wieder unter seinem Volk Wohnung nehmen wollte. Aber durch die Verkündigung wurde dann tatsächlich die Beziehung zu ihm aufgebaut und gestärkt. Durch die Verkündigung erkannte das Volk seine Not und gleichzeitig die Liebe und Treue Gottes zu ihnen. Durch die Verkündigung blickten sie auf ihre ganze Geschichte der Sünde zurück und sahen, wie Gott immer und immer und immer wieder treu zu ihnen war. Durch die Verkündigung liefen dann Tränen der Buße. Und durch die Verkündigung kam neue, tiefe Freude an Gott auf. Nun, das ist das, was wir heute brauchen in Deutschland. Das ist das, was die Kirche braucht. Reformation, Erneuerung. Und das heißt, wir brauchen Gottes Wort, wir brauchen die Verkündigung. Und das brauchen wir Tag für Tag, weil wir Tag für Tag zu Gott zurückgerufen werden müssen, weil wir nämlich Tag für Tag von der Welt bedrängt werden und versucht werden. Luther sagte das, der große Reformator: Die Kirche darf nicht aufhören, sich zu reformieren. Und kaum war Luther tot, war es dann vorbei mit der Reformation. So etwa war es. Reformation muss das tägliche Leben der Gemeinde prägen. Das Wort muss das tägliche Leben der Gemeinde und jedes Christen prägen. Das brauchen wir, um immer wieder erneuert reformiert zu werden. Um immer tiefer mit Gott verbunden zu werden. Und diese Verbindung mit Gott, das ist das Beste, das Wichtigste, was uns passieren kann. Wir haben es heute im biblischen Unterricht gehabt, dass der Trost, der wirklich einzige wahre Trost, den wir im Leben haben, ist, dass wir mit Christus Gemeinschaft haben, dass wir ihm gehören. Und somit komme ich zum Schluss dieser Bücher. Und vielleicht schafft es auch nochmal, die Bücher jetzt nachher, nach dieser Predigt, nochmal einfach zu Hause zu lesen und nochmal wirklich alles vor Augen zu haben. Aber euch wird dann das wieder auffallen, dass beide Bücher einen sehr ernüchternden Schluss haben. Denn trotz mehrmaliger Absonderung und Reformationen scheint der wahre und bleibende Durchbruch noch nicht errungen worden zu sein. Wenn man das Buch Nehemiah bis zu Ende liest, da geht man eigentlich mit so einer Schnute nach Hause. Das ist eigentlich schrecklich. Beide Bücher haben ein unbefriedigendes, ein ernüchterndes Ende auf den ersten Blick. Denn sie enden beide mit dem Problem der Mischehen, mit dem aller Abfall gegangen und mit einer langen Liste von Sündern und Sünden. Durch die Verkündigung des Wortes, wie wir es gerade gehört haben, da kommt die Erkenntnis der Sünde. Und wir kennen das ja aus unserem Leben, da nimmt man sich vor, treu zu bleiben und sein Leben zu reformieren. Da will man endlich es besser machen. Man strebt nach Erneuerung. Aber dann haben wir doch wieder Angst vor Veränderung im Leben, vor Einschnitten, vielleicht vor Verzicht. Unser Grauen davor, wohin uns die Sünde führt, die sollte uns dazu bringen, dass wir uns vor der Sünde ekeln, dass wir sie verabscheuen, dass wir sie hassen, dass wir alles dafür tun, damit wir die Sünde nicht mehr tun. Aber unser Grauen vor der Sünde wird doch immer wieder und manchmal immer schneller kleiner als das Verlangen nach ihr. Die Sünde, die lockt uns immer noch. Und sie lockt uns nicht nur von außen, sondern sie lockt uns so stark von außen, weil sie uns eben auch von innen erfüllt. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn ihr euch daran erinnert. Stellt euch vor, ihr liegt auf einer bequemen, schönen Couch. Sonntagnachmittag. Ihr könnt endlich euch entspannt zur Ruhe kommen. Das ist jetzt keine Sünde, ja? Das ist gut, wenn ihr das machen könnt. Aber irgendwann kommt die Zeit, wo ihr aufstehen müsstet und wieder weitermachen müsstet. Aber die Couch, die ist so bequem und angenehm, die verlockt euch, liegen zu bleiben. Wenn ihr jetzt in eurem Herzen aber den festen Willen hättet, die Aufbruchstimmung, ich will jetzt was machen, dann würdet ihr einfach aufstehen, fertig. Aber euer Herz in euch ist eben auch träge. Und das passt wunderbar zusammen. Ja? Die weiche Couch und das träge Herz bleibt einfach liegen. Und so ist es eben in allen Dingen im Leben so oft. Ja, das sind die Medien, die uns so schillernde Produkte bieten, wie wir uns ablenken können, wie wir uns Freude holen können, wie wir uns zerstreuen können. Und unser Herz, das verlangt danach. Es will Ablenkung, es will Zerstreuung haben. Es passt wunderbar zusammen. Die Versuchungen von außen, sie entsprechen dem sündigen Begierden meines Herzens. Nun, wodurch entsteht nun wahre und beständige Buße? Wodurch entsteht Hinwendung zu Gott, die nie aufhört, sondern die ihre Vollendung im Himmel in der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott findet? Durch das Wort, ja. Aber wir können dieses Wort Gottes nur aufnehmen und annehmen, wenn unsere Herzen dazu in der Lage sind. Das heißt, wenn unsere Herzen von Sünde gereinigt sind. Wenn unsere Schuld vergeben ist. Versteht ihr? Wir lesen hier in diesen Büchern, wie das Volk dann sozusagen einen neuen Vertrag geschlossen hat. Einen neuen Bund geschlossen hat. Wie sie sich sozusagen alle mit Unterschrift dazu verpflichtet haben, wir wollen jetzt neu anfangen, wir wollen jetzt erneuern, wir wollen jetzt Reformation. Und so machen wir das vielleicht auch manchmal im Leben, dass wir sagen, so jetzt werde ich mit dieser Sünde brechen. Jetzt fange ich neu an. Aber wir können das noch so sehr tun, uns noch so sehr diese Sache vornehmen. Es wird uns nicht von der Sünde befreien, dieser Vorsatz. Wir lesen bis in Esra 10 und in Nehemia 10 von diesen Aufbrüchen aus dem Volk. Nein, es wird uns nicht von Sünde befreien. Nur Gott kann und will uns von der Sünde befreien. Martin Luther, der schrieb, Gottes Gesetz zeigt uns auf, dass wir von Sünde belastet sind und dass wir sie nicht da ruhen lassen dürfen, wo das Gesetz sie verortet hat, nämlich in unseren Herzen. Denn wenn die Sünde dort bleibt, so sind wir verloren und verdammt. Doch gleichzeitig sind wir zu schwach, sie loszuwerden. Und Jesus kam, um uns die Sünde abzunehmen. Er war nicht zu schwach. Er ist in die Schwachheit gegangen, aber er hat die Sünde getragen, das Gericht über die Sünde getragen, durch seinen Tod am Kreuz. Wisst ihr, dieser ernüchternde Schluss dieser Bücher, er soll uns auf das Problem unseres sündigen Herzens hinweisen. Wir sollen erkennen, dass all die äußerlichen Dinge, die wir vielleicht verbessern und verändern können, nicht reichen, um uns wirklich mit Gott auf Dauer zu verbinden. Aber das ist noch nicht die ganze und die letzte Botschaft dieser Bücher, sondern sie lautet, das Beste kommt noch. Gott hat ein nächstes Kapitel der Heilsgeschichte aufgeschlagen. Er hat wiederum seine Treue erwiesen, aber er hat noch nicht das letzte Kapitel der Heilsgeschichte aufgeschlagen. Sondern dieses Kapitel, was er hier aufgeschlagen hat, das weist uns auf dieses letzte hin. Und dieses letzte Kapitel der Heilsgeschichte, das begann damit, dass Gottes mächtiges Wort Mensch wurde. Dieses ganze Buch verweist uns an jeder Ecke auf Christus. Er ist es, der diese Erweckung, die wir brauchen, wirkt. Warum? Weil er für unsere Sünden gestorben ist. Er ist der Tempel. Ja, er ist die Erfüllung dieses Tempels, weil er der Ort ist, wo wir Vergebung erlangen, wo wir mit Gott Gemeinschaft haben. Er ist der Grund dafür, dass Gottes schützende Hand über unserem Leben ist, weil er seine Hände für unsere Sünden durchbohren lassen hat. Er ist der uns sein Wort gibt und dieses Wort, das wirkt in unseren Herzen durch seinen Geist und reformiert uns immer wieder, erneuert uns immer wieder neu. Er schenkt Rückkehr, Restauration und Reformation. Er schenkt Erweckung, Gemeindebau und Erneuerung. Und wisst ihr was? Das heißt nicht, dass Jesus jetzt alles macht und wir uns jetzt zurücklehnen können, sondern das ist genauso wie früher. Jesus ruft uns dadurch in seinen Dienst. Und er gibt uns auch eine große Aufgabe. Auch wir sollen das Haus Gottes bauen. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass das Haus Gottes eben nicht mehr ein Haus aus Stein ist, sondern der Leib Christi auf Erden, die Gemeinde. Und die gottfeindlichen Mächte, die sind immer noch groß und sie haben scheinbar das Sagen. Und andernorts wird die Gemeinde grausam verfolgt und vor Ort werden wir verspottet oder nicht ernst genommen oder vor uns wird gewarnt vor diesen Fundamentalisten. Und unser Einfluss in der Welt und unser Einfluss in dieser Stadt, tatsächlich, der scheint gegen Null zu gehen. Ja, jedenfalls mag es uns so vorkommen. Und weil es uns so vorkommt, stehen wir in der Versuchung, uns immer wieder weiter zurückzuziehen aus der Welt oder eben uns anzupassen an die Welt. Aber wisst ihr, liebe Geschwister, Gott hat seinen Plan mit uns bis heute. Er hat uns seine Verheißung gegeben und er erfüllt sie. Und wir sind ein Teil dieser Verheißung. Wir sind ein Teil, ja, wir sind Werkzeuge seines Plans. Und wisst ihr was? Nicht nur wir, die wir zur Gemeinde gehören, sondern auch die mächtigen Führer und Reiche unserer heutigen Welt sind Werkzeuge in seinem Plan. Auch sie müssen ihm dienen. Christus führt eben nicht nur mit Ach und Krach seine Gemeinde durch die Welt, sondern Christus führt die ganze Welt für seine Gemeinde. Und deshalb hat er uns gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann sagt er, geht hin und dann sendet er uns aus, die Gemeinde zu bauen. Und dann verheißt er uns, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das heißt nicht, dass es der Gemeinde immer nur gut geht. Aber das heißt, dass die Pforten der Hölle seine Gemeinde nicht überwinden können. Und wenn wir dennoch Angst bekommen, wenn dann Zweifel oder Gleichgültigkeit hochkommen, dann müssen wir wieder auf Christus schauen, auf das Evangelium schauen. Und dann müssen wir darauf schauen, was die Verkündigung des Evangeliums in der Welt bewirkt hat seit 2000 Jahren. Und dann sehen wir, die Reiche, die kommen und gehen, aber die Gemeinde Gottes bleibt und wächst. Und wenn die Kirche müde wird, wenn sie auf Abwege gerät und wenn sie sich in der Welt aufzulösen scheint, dann kommt Christus und erneuert sie immer wieder. Dann schenkt er immer wieder Rückkehr, Restauration und Reformation durch sein Evangelium. Und dafür wollen wir ihm danken. Lasst uns zusammen beten. Wie oft bekommen wir Angst, Herr, in dieser Welt? Und wie sehr sind wir versucht, uns einfach zurückzuziehen und unser privates Glück festzuhalten und uns daran zu klammern? Oder sind wir versucht, gleichgültig zu werden und verlieren unsere Hoffnung? Herr Jesus, wir danken dir, dass du treu bist, auch wenn wir untreu sind. Und wir danken dir, dass du uns mit deinem Wort vor Augen führst, dass du bis in unser Innerstes wirken willst und kannst und dass du gleichzeitig die Mächte und die Mächtigen dieser Welt nach deinem Willen lenkst. Und so bitten wir dich, dass du uns immer wieder neu, ja, dass du uns immer wieder neu diese Kraft schenkst, dass wir dir nachfolgen, dass wir deinem Ruf folgen, dass wir dir dienen und zwar mit Freuden. Wirke das in uns durch dein Wort. Amen.